Herzlich willkommen beim Zukunftsforma-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Ich bin Alexander Kellersch und spreche in diesem Podcast eine gute halbe Stunde mit Menschen über Jugendarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals und alles, was junge Menschen brauchen, um ihre Zukunft zu formen. Als unser Zukunftsforma-Netzwerk 2019-20 von der UNESCO-Kommission im Rahmen des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet wurde, stand mit mir auch das Ökodorf Siebenlinden aus Sachsen-Anhalt auf der Bühne. Das ist eine Gemeinschaft von etwa 150 Menschen aller Altersgruppen, die sich zum Ziel gesetzt hat, einen geringen ökologischen Fußabdruck mit hoher Lebensqualität zu verbinden. Dabei bieten sie auch verschiedene Formate für Kinder und Jugendliche an, die wirklich sehr spannend sind. Ich habe mich daher mit zwei Frauen vom Ökodorf getroffen und spreche in dieser Episode mit Ulrike Bürger über globales Lernen in der Altmark. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Ulrike, in unserem Zukunftsforma-Podcast. Was hast du denn gerade gemacht, bevor du zu mir kamst?
Ich habe noch an meinem Projekt gearbeitet. Also wir haben gerade ein Projekt im Freundeskreis Ökodorf, das heißt globales Lernen in der Altmark. Und da habe ich jetzt so das im Jahresende den Projektabschluss gemacht.
Klingt anstrengend, den Projektabschluss nochmal durchzuführen. Kannst du uns ein bisschen was zu eurem Freundeskreis Ökodorf erzählen?
Mhm. Ja, also den Freundeskreis Ökodorf, den gibt es seit 1990 und das Ökodorf Siebenlinden auch seit 1997. Und Ökodorf ist selber so ein ganzheitliches Projekt, also was ganz verschiedenen Lebensbereichen nachhaltiges Leben umsetzen möchte. Und ein Teilbereich dieses Ökodorfes ist eben der Freundeskreis Ökodorf, der Bildungsarbeit macht für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, genau. Und das schon seit vielen Jahren gesagt. Und wir haben verschiedene Säulen, also zum einen eben Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo wir verschiedene Module über die Jahre entwickelt haben, zum Beispiel eine Ökodorf-Rally oder ein Modul gemeinsam kooperativ stark. Oder auch Wildkräuterführungen, ja, Theaterworkshop und Waldworkshop, so verschiedene Module. Genau, und dann gibt es noch Camps im Sommer, Sommercamps und Tagesveranstaltungen, Seminare, also Großgruppenveranstaltungen, die auch so übergreifend sind, generationsübergreifend. Und seit 2019 gibt es eben das Projekt Globales Lernen noch, das ist dann neu dazugekommen. Ja, da geht es eben darum, entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit umzusetzen und vor allem diesen globalen Fokus zu haben darin.
Wie bist du denn dazu gekommen, dich für globales Lernen zu engagieren? Welchen Bezug hast du dazu?
Also bei mir ist es so, dass ich selbst persönlich Ethnologie studiert habe und eigentlich schon immer sehr interessiert bin an anderen Kulturen und an interkulturellem Austausch und auch an Entwicklungspolitik allgemein. Und ich habe jetzt, bevor ich zum Freundeskreis Ökodorf gekommen bin, habe ich im Eine-Welt-Netzwerk Sachsen-Anhalt gearbeitet und dort vor allem den Fokus fairer Handel gehabt und mit Weltläden zusammengearbeitet. Und da ging es aber auch schon darum, so Bildungsarbeit auch mit Kindern und Jugendlichen umzusetzen. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir das total Spaß gemacht hat. Und dann bin ich so aus familiären Gründen umgezogen und hatte dann gemerkt, ach, dass dieses Thema ist eigentlich noch nicht so doll besetzt in der Altmark und beziehungsweise auch im Freundeskreis Ökodorf. Und dann, ja, habe ich einfach gedacht, Mensch, das müsste man hier neu aufbauen. Und so ist dann diese Projekt entstanden. Und jetzt läuft jetzt ziemlich gut an. Also es ist halt gut auch zu merken, dass so die Kooperationspartner in der Region auch Interesse haben an den Themen und dass die auch noch wenig besetzt sind. Und genau, es ist aber wie gesagt noch im Aufbau. Also wir hoffen, dass es noch größer wird und noch stärkere Vernetzung, noch mehr Projektpartner, Schulen, Bildungseinrichtungen und auch noch mehr Themen dazugenommen werden können. Also wir haben jetzt vor allem Themen der eine Welt, also zum Beispiel Hatten wir jetzt einen Workshop zum Thema Ghana, Alltagsleben in Ghana. Oder eine Frau aus Sri Lanka, die zum Thema Indien, Sri Lanka einen Workshop macht. Dann haben wir Themen zur Ökologie, Nachhaltigkeit, zum Beispiel der ökologische Fußabdruck. Und Klimawandel kommt jetzt auch noch dazu. Und dann haben wir noch das Thema, also fairer Handel und so in Bezug auf also verschiedene Produkte. Das Thema Schokolade ist immer sehr gut angekommen, Kakao. Aber auch das Thema Textilien, also unsere Kleidung auf Weltreise. Genau, das waren jetzt so die, mit denen wir erstmal eingestiegen sind und die auch sehr gut angekommen sind in der Region, wo es Nachfrage gibt. Und ja.
Wer ist denn eure Kernzielgruppe, die ihr gerne mit euren Angeboten ansprechen und erreichen wollt? Und wie kommt ihr an diese Menschen heran?
Also es gibt jetzt dadurch, dass die Bildungsarbeit im Bildungsreferat im Freundeskreis schon eine Weile läuft, ist es so, dass es halt schon unterschiedliche Partner gibt in der Region. Also einige Schulen, mit denen schon viel im Bereich Umweltbildung zusammengearbeitet wurde. Und ja, das andere ist halt, dass durch das globale Lernen jetzt, dass ich darauf auch zurückgreifen konnte, auf diese bereits bestehenden Kooperationen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir öffentliche Veranstaltungen machen, also mal bei einem Markt mal einen Stand machen oder ja, bei einer regionalen, zum Beispiel in Salzwedel haben wir mal eine kleine Bildungsaktion gemacht und dadurch können wir halt auch so in Kontakt kommen und da waren auch schon mal Lehrer dabei, die dann gefragt haben, ja, könnt ihr nicht mal in unsere Schule kommen? Genau, und ja, die Hauptzielgruppe ist eigentlich, sind Kinder und Jugendliche. Eigentlich alle Alter, also von Grundschule bis 12. Klasse, je nachdem auch, wie da die Anfrage ist. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal auch in diesem Jahr auch mal ein Projekt mit dem Waldkindergarten. Der ist auch in Siebenlinden und das ist aber eher die Ausnahme. Also die Hauptzielgruppe sind schon, ich würde sagen, schon so Grundschulalter und dann ja darüber hinaus bis 17, 18, so 18 Jahre. Mhm.
Wie ist die Nachfrage so bei euch auch von Akteuren, die nicht aus der institutionalisierten Bildung kommen, also die nicht aus dem schulischen Bereich sind? Arbeitet ihr auch mit Verbänden zusammen, einzelnen Jugendgruppen oder Jugendzentren?
Also in der Umweltbildung weiß ich, dass es schon Zusammenarbeit mit Jugendzentren gab, aber da kann meine Kollegin dann noch mehr darüber erzählen. Im globalen Lernen ist es so, dass wir halt sehr viele Zusammenarbeit hatten, jetzt auch mit kirchlichen Einrichtungen, also sowohl Christenlehrer als auch Konfirmandengruppen. Und es gibt auch einige kirchliche Bildungsträger hier in der Region, die Sachen anbieten, zum Beispiel die evangelische Familienbildungsstätte in Klötze, und mit denen haben wir ziemlich gut zusammengearbeitet. Genau, und ja, es gibt auch noch ein anderes Erlebnishaus Altmark. Also das sind auch so Bildungsträger, die da auch großes Interesse haben an Zusammenarbeit. Und es ist auch so, dass wir im Ökodorf selbst, da wohnen ja auch viele Kinder und Jugendliche, und dass wir dort auch Angebote machen. Und die haben auch immer guten Zulauf. Also dass die Kinder und Jugendlichen aus dem Dorf selbst auch da Interesse haben, was mitzumachen. Und die bringen dann halt auch manchmal aus dem Umland, hier aus den umliegenden Dörfern, eben noch ihre Freunde oder Bekannten mit, die dann auch mit dabei sind. Nach wie vor auch noch eben auf der Suche quasi, gucken auch noch rum, wo jetzt noch weitere sind in der Region.
Wie erlebst du so das Interesse der Jugendlichen an dem Thema und was bringen die in der Regel schon mit? Wenn du erzählst, ihr habt ja Projekte auch zu Kleidung, zu Schokolade, wie viel Bewusstsein ist da vorher schon da oder wie viele Aha- oder Schockmomente gibt es vielleicht auch, wenn ihr auch Dinge über Lieferketten oder fairen Handel berichtet?
Ja, also genau, die Idee ist ja auch ein bisschen so diesen globalen Blick zu stärken, den Blick über den Tellerrand und sich Fragen zu stellen, was hat das denn mit meinem eigenen Leben zu tun und wie ist da die Verbindung? Und da habe ich schon das Gefühl, dass bei vielen Zielgruppen da so ein bedingtes Bewusstsein dafür vorhanden ist bisher. Also, dass viele jetzt vielleicht schon mal was gehört haben, irgendwie vielleicht das Fairtrade-Siegel mal gesehen im Laden, aber noch nicht so viel Wissen darüber da ist. Und es gibt aber auch ein Interesse und eine Offenheit, so nehme ich das wahr, also auch zu schauen oder beim Beispiel Textilien, also auch mit dem T-Shirt, wenn die dann auf ihr Etikett schauen, ach, made in Bangladesch, dann auch, ja, okay, ach, das ist ja schon um die ganze Welt gereist, so. Also da merke ich schon, dass sie sich dann auch Fragen stellen und so, ja, eine Neugierde und auch eine Überraschung so da ist, dass, dass das T-Shirt schon überall war und jetzt ist es da in meinen Händen so, dann merke ich schon, dass die, dass gerade so die kleineren Kinder auch da ein großes Interesse haben und einen Überraschungseffekt oder eine Überraschung, ja. Genau, und ja, wir hatten es letztens, da ging es ums Thema auch so gerechte Preise. Und da war es dann auch so, ja, so eine Empörung, ja, was, die bekommen nur 3 Cent, die Bauern von der Schokolade, das kann ja gar nicht sein. Und so ein Gerechtigkeitsempfinden oder so ein Blick einfach mal zu öffnen, das ist schon spannend, denn, dass die Kinder auch da eine Empörung haben und sich wundern, wie kann denn das sein, dass das so zugelassen wird, ne? Sich so die Frage stellen, wie kann das denn passieren, dass da alle damit einverstanden sind, dass die nur 3 Cent kriegen, also sind sie ja nicht, dadurch, dass wir dann eben das Beispiel fairer Handel zeigen, oder beziehungsweise, dass es auch anders geht. Aber erstmal so diese Empörung zu spüren, ist ja auch nett, so die Kinder so aufzurütteln und es zu merken, wie sie dann Interesse haben. Ja.
Manchmal genügt der Blick aufs Etikett, um in Kapitalismuskritik einzusteigen. Mhm. Wie beantwortet ihr denn die Frage, wenn ein Kind fragt, wie kann das sein? Warum ist das zugelassen?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Natürlich.
Ja, wie kann das sein? Also, dass das so ist, das ist wirklich eine gute Frage. Das frage ich mich auch, wie das entstanden ist, dass es solche ungerechten Systeme gibt. Also, ich kann eigentlich nur sagen, dass es Menschen gibt, die versuchen, dass es nicht so ist. Ich glaube, natürlich vieles mündet natürlich einfach auch in der Kolonialgeschichte, ne? So, das ist natürlich ein bisschen komplexer, das dann zu erläutern, halt so. Gerade in Bezug auf Elfenbeinküste, Ghana, so die Entwicklung, ja. Aber ich glaube, es ist auch für uns wichtig, gerade diesen Fokus eher darauf zu halten, auf das Thema, was können wir tun und wie können wir selbst aktiv werden und nicht, also ja, genau, einfach die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken, genau. Das ist eigentlich da, unseren Fokus halt stark darauf zu setzen und genau, ja, schon die Kritik und die negativen Aspekte aufzuzeigen und auch zu bewerten, aber halt dann vor allem zu gucken, ja, was können wir tun, wie können wir selbst aktiv werden, was gibt es für Möglichkeiten, und, ja.
Was gebt ihr da den einzelnen Kindern und Jugendlichen an die Hand, wenn sie euch fragen, was kann ich tun, persönlich?
Also erstmal ist es für uns wichtig, auch zu schauen, so ein Bewusstsein zu stärken, also zu gucken, ja, wie konsumiere ich denn eigentlich? Also wie viele T-Shirts kaufe ich mir denn? Und wo kaufe ich die? Brauche ich die wirklich? Also halt selber die Jugendlichen darauf zu bringen, Fragen zu stellen und sich selbst zu reflektieren und Bewusstsein dafür zu bekommen. Und dann machen wir auch meistens so eine Ideensammlung, also dass sie einfach, dass man so aufschreibt oder sammelt, was man denn anders machen kann. Also zum Beispiel auch Kleidertauschpartys oder Secondhand-Läden oder es gibt ja auch sogar Umsonstläden, also so zu gucken, zu sammeln gemeinsam mit den Kindern, weil die haben ja meistens selber auch total viel Ideen und selber viel Potenzial, das dann einfach zu bündeln, zu sammeln und zu gucken, das und das und das können wir machen. Genau.
Begegnet ihr manchmal auch eine Art Verweigerungshaltung? Ist euch das auch schon begegnet?
Ja, das kommt natürlich auch vor, ja. Ja. Also es ist natürlich unterschiedlich so, wenn es Kinder oder Jugendliche gibt, die halt komplett zumachen, dann oder sagen, das lehnen das alles ab, dann ist es natürlich auch schwierig, da ranzukommen. So. Und dann, ich glaube, es ist auch dann gut, das dann auch loszulassen und nicht zu versuchen, irgendwelche Überzeugungsstrategien anzuwenden, sondern dann einfach, okay, sie hat halt diese Meinung und dann bleibt sie halt stehen. geht ja nicht darum, irgendwie zu überzeugen, sondern es geht darum, einfach die eigene Meinungsfähigkeit auch zu stärken. Also, dass die Kinder und Jugendliche ihre eigene Meinung selbst bilden und ihnen auch verschiedene Perspektiven und verschiedene, verschiedene Ansichten aufzuzeigen, dass sie halt ihre eigene Meinung bilden können. Und gerade in den Medien oder so wird ja halt oft das nur sehr einseitig dargestellt. Und da ist es uns wichtig, eben auch wirklich noch andere, gerade andere Zielgruppen oder andere Gruppen, zum Beispiel eben Bauernfamilien, mal zu Wort kommen zu lassen. Wie geht's denen? Und dann einfach solche Perspektiven mit einzubringen, dass das den Blick öffnet. Und Kinder müssen letztendlich dann sowieso ihre eigene Meinung bilden. Ja, aber wenn schon sowas vorhanden ist, auch an Sensibilisierung oder an Bewusstsein, dann ist es natürlich auch gut, da anknüpfen zu können. Also, ja.
In den letzten Jahren haben ja viele Kinder und Jugendliche auch die Möglichkeit gehabt, Peers wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer auch ein bisschen prominenter in der medialen Berichterstattung wahrzunehmen. Hast du irgendwie gemerkt, dass durch die Fridays for Future-Bewegung sich auch bei manchen Jugendlichen was gedanklich nochmal verändert hat, ein neues Bewusstsein? Werdet ihr auch auf solche Dinge angesprochen?
Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es schon auf jeden Fall sehr, positiv ist. Also solche sind ja auch in dem Sinne eine Art von Vorbildern oder ja, Persönlichkeiten, die halt auch Jugendliche beeinflussen. Also gerade, weil es eben die gleiche Altersgruppe ist. Und dadurch kann nochmal so eine Verknüpfung stärker hergestellt werden, glaube ich. Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall die Kinder und Jugendlichen stark beeinflusst. Ja, hat es jetzt im globalen Lernen, hat es jetzt nicht so stark nicht.
Bei euch im Ökodorf leben ja auch Kinder und Jugendliche. Ich habe auf der Homepage gesehen, jüngste Bewohner sind auch noch Babys. Wie lebt ihr denn den Gedanken globales Lernen, Nachhaltigkeit bei euch vor Ort, auch was das Thema wie Anschaffungen betrifft?
Anschaffungen?
Also ökosoziale Beschaffung beispielsweise. Wenn ihr etwas braucht, wenn ihr etwas anschafft, bindet ihr da auch eure Bewohner ein? Und wie entscheidet ihr auch, was wird gekauft und nach welchen Kriterien? Mhm. Beginn vom Tee, wenn man ihn nicht selber anbauen kann, aber auch über Kleidung, Decken oder Computer?
Also ich weiß, dass das Ökodorf selbst sich natürlich es ist ein Ökodorf, es hat natürlich als Oberziel, den ökologischen Fußabdruck so niedrig wie möglich zu halten und das halt in allen in allen Bereichen des Lebens. Und genau deswegen wird halt auch darauf geachtet, bei der Beschaffung dann eben diese Aspekte, also es hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und es gibt dann einfach unterschiedliche Bereiche, also Bereich Ernährung, da gibt es Naturwaren, Laden selbst und da werden eben auch, das sind Bioladen, dann wird auch das Essen und so die Versorgung damit gestellt. Und bei Bürobedarf zum Beispiel im Freundeskreis, da wird natürlich bei Memo bestellt und halt auch da geschaut, dass es eben nachhaltige Produkte sind. Ja, und auch das, also im Dorf selber ist ja auch ökologisch bauen, also die Häuser sind alle ökologisch gebaut. Es gibt halt auch einen großen Garten, also. Und dort sind halt eher Gärtner angestellt, die halt auch das Gemüse fürs Dorf so weit es möglich regional ist anbauen und damit die Gemeinschaft versorgen. Ja, es ist auch ganz interessant, weil es wurde auch vom Ökodorf selbst ein ökologischer Fußabdruck erstellt, also eine Bewertung davon. Und da war das halt so, dass wirklich eigentlich die ganzen wichtigen Bereiche, also Ernährung, Wohnen und also so, die waren alle super, super, super abgeschnitten. Nur der Bereich mit der Mobilität war halt der einzige Bereich, der eben sozusagen schlechter abgeschnitten hat. Und das liegt natürlich daran, dass wir auf dem Dorf wohnen und es da schwierig ist, ohne die Autos irgendwie rauszukommen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht so gut sind. Und es ist natürlich auch noch so, dass es eben doch auch eine internationale Vernetzung gibt. Also es gibt ein Netzwerk für Ökodörfer, was eben auch Global Ecovillage Network, also was halt quasi global umspannend ist und in dem Bereich oder auch in anderen Bereichen, wo es internationale Verbindungen oder Projekte gibt mit dem Ökodorf, da sind natürlich dann auch Leute, die Flüge machen und was natürlich auch wieder dann, ich meine jetzt gerade nicht in Corona-Zeiten, aber so allgemein ist das dann schon der Bereich, wo es am, will ich mal sagen, am negativsten ausgefallen ist, aber auch immer noch jetzt im Bundesvergleich zum bundesweiten Durchschnitt immer noch gut dasteht. Genau. Und aber es ist schon auch immer wieder so wichtig für das Ökodorf, da immer wieder auch einen Blick drauf zu haben, also immer wieder sich selbst zu reflektieren, zu gucken, in welchen Bereichen können wir uns noch umstellen. Zum Beispiel hatten wir auch jetzt so Tetra Paks Hafermilch und dann war auch die Idee, okay, das wird jetzt umgestellt auf Glas und also dann immer wieder auch zu schauen, okay, wo gibt es noch Punkte, wo wir uns noch verbessern können und ja, also auch diese Reflexion immer wieder im Alltag und zu schauen. Ja. Und es gibt auch einen Verteiler, wo halt sich Leute auch zum Beispiel Sachen, wenn jemand was braucht oder wenn was abgegeben wird, dann sich zu vernetzen und zu gucken, gerade mit auch mit Computern zum Beispiel, wenn jemand einen Computer braucht oder ein bisschen sich da so auszutauschen. Und eine Verschenke-Ecke gibt es auch noch, also wo man Sachen hinbringt und was abholen kann.
Gerade ein Bereich wie Verkehr, Mobilität ist ja ein Bereich, wo man auf individueller Ebene, wenn man nun mal in einem ländlichen Bereich lebt, gar nicht so viel verändern kann, sondern wo gegebenenfalls eben auch politische Entscheidungen eine große Rolle spielen, was zum Beispiel Anbindungen von Bus und Bahn und die Anlegung von Radwegen betrifft. Wie empfindet ihr denn, wie das Thema in den vergangenen Jahren sich im Bereich Stellenwert bei Politik, Verwaltung und Entscheidungsträgerinnen entwickelt hat? Spürt ihr da Rückenwind? Habt ihr da auch nochmal eine Veränderung wahrgenommen? Speziell du auch im Bereich globalem Lernen, wo wir ja durchaus viele Themen in Richtung Freihandel in den letzten Jahren auch prominent in der Politik wahrgenommen haben?
Also ich kann sagen, dass ich es jetzt vor allem durch das Eine-Welt-Netzwerk stärker wahrgenommen habe, weil zum Beispiel gibt es da einen parlamentarischen Abend, wo es auch die Möglichkeit gibt für die Vereine, die im Eine-Welt-Netzwerk Sachsen-Anhalt sind, also eben auch den Freundeskreis Ökodorf, sich mit Vertretern aus Politik zu treffen und mit Ministern und mit Abgeordneten und dort ins Gespräch zu kommen. Und genau, da habe ich schon auch gemerkt, dass das schon auch in die Richtung geht, da eine größere Offenheit und einen größeren, ja, also jetzt auf der Ebene, wie man sich dort trifft, dass es da stärkeres Interesse dran gibt. Genau, und natürlich ist auch zum Beispiel jetzt das globale Lernen ist ja auch gefördert von Engagement Global, was Gelder vom BMZ sind. Und da ist zum Beispiel auch, dass ja der Topf eher größer geworden ist für solche Projekte, was ich eben auch als sehr positiv sehen kann.
Wenn ich jetzt in einem Jugendzentrum oder mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen arbeite und möchte mich dem Thema annehmen, was wären für dich so die zentralen Tipps, was ich an Haltung und Einstellung mitbringen muss dafür?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, sich selber erstmal so selbst zu reflektieren auch, zu gucken, wie sieht es denn bei mir aus in meinen Bereichen. Und natürlich auch wichtig, dass man ein eigenes Interesse hat, ne, zu gucken, welches Thema oder welche, ja, welches Thema, welcher Bereich interessiert mich selbst am stärksten, so persönlich, und darüber, also da anzuknüpfen halt. Also ja, weil ich denke, so, wenn der eigene Funke und das eigene Empfinden am stärksten ist, und dann kann man es auch am besten rüberbringen oder springt auch der Funke am ehesten bei den Kindern und Jugendlichen rüber, als wenn man jetzt denkt, okay, ich muss jetzt halt dieses Nachhaltigkeitsthema, und dann ist vielleicht gar nicht so richtig der Funke dafür da. Dann auch zu gucken, was interessiert mich selber am meisten, was kann ich am besten rüberbringen. Ja, und ja, ist auch gut, was ich denke, was auch gut ist, ist so, sich zu vernetzen, also zu schauen, was gibt es denn in meiner Region für Bildungsträger, die auch sowas anbieten, und sich da auch auszutauschen auch, oder gegebenenfalls auch mal zu reflektieren oder sich neue Anregungen, Ideen zu holen, Methoden, Materialien oder so. Da gibt es ja total viel schon. Und das nehme ich auch als sehr fruchtend wahr, oder ja, da zu gucken, wie kann man sich dann selbst Unterstützung holen.
Das war Teil 1 unserer Reihe mit dem Ökodorf Siebenlinden. In der nächsten Episode spreche ich mit Annika Alex, die auch selbst im Ökodorf lebt und noch weitere Einblicke geben kann. Bis bald.